SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Ein ansprechender, kreisrunder Bau mitten in der grünen Thüringer Natur, viel Holz und Glas, sieht aus wie ein Wellness-Hotel. Es hat tatsächlich auch offiziell 4 Sterne, es ist aber ein Krankenhaus. Und zwar keine noble Privatklinik, sondern ein ganz normales für Kassenpatienten. Seit Ende 2020 steht's da, das neue Bettenhaus der Waldkliniken Eisenberg, von der Süddeutschen Zeitung das Wunder von Thüringen genannt. Und der Mann, der es konzipiert hat, nennt sich selbst einen Healthcare-Evoluzer. Der langjährige Geschäftsführer des Hauses, David Ruben Thies, ehemaliger Krankenpfleger mit sehr klaren Vorstellungen für eine bessere Zukunft des deutschen Gesundheitssystems. Und heute ist er unser Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Herr Thies.
Ja, hallo.
Nehmen Sie uns kurz mit, was wird mir auffallen, wenn ich als Patient Ihr Krankenhaus betrete? Oder was wird in meinem Zimmer anders sein als üblich?
Ja, wenn Sie unser Krankenhaus betreten, ist so der erste Gedanke, dass es erstmal nicht nach Krankenhaus riecht, sondern Sie riechen Kaminholz, Feuer, frisch gebackenes Brot. Da ist eine kleine Lobby und wenn Sie nach links gucken, sehen Sie auch sowas wie eine Lobbybar, gemütliche Polstermöbel, Menschen, die da ihren Cappuccino, ihren Espresso trinken, Bücher, Zeitungen lesen. Also es ist eher die Anmutung tatsächlich an ein Hotel. Und bei den Zimmern, alle Zimmer sehen nach draußen, es ist lichtdurchflutet, riesige Glasfronten. Und jeder Patient, wir sprechen ja immer lieber von Gästen, liegt sozusagen direkt an der Glasfront. Die Patienten liegen nicht nebeneinander, sondern sind Z-förmig sozusagen im Zimmer, liegen sich so versetzt gegenüber und zwischen zwei Zweibettzimmern haben wir immer einen wunderschönen Wintergarten, wo die zwei Zweibettzimmer sich dann also zu viert begegnen können, dort gemeinsam ihr Frühstück einnehmen, sich begegnen, Mensch ärgere dich nicht spielen können, sich eben am besten miteinander beschäftigen und gemeinsam sozusagen ihren Aufenthalt am besten verbringen.
Klingt sehr idyllisch und gar nicht nach OP und Desinfektionsmittel. Soll das dann einfach schöner sein, so dass es Patienten und Patientinnen anzieht, oder geht es da auch um einen medizinischen Effekt?
Also beides. Vielleicht bei dem medizinischen Effekt ist es tatsächlich so, dass es seit vielen Jahren ja auch Studien gibt, dass wenn Menschen sich wohlfühlen, mit diesem schönen Blick auch in die Natur hinein, dass es erwiesenermaßen zu einer erheblichen Reduktion von Schmerzmitteln kommt, zur Genesung, zur schnelleren Genesung beiträgt. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn viele sagen, nö, bevor ich mich jetzt in irgendein Krankenhaus hineinlege, dann, wenn es mir schon nicht gut geht, dann doch lieber in ein Haus, wo ich mich dann auch wohlfühle.
Unser Gast ist David Ruben Thies, Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg in Thüringen, deren 2020 eröffnetes neues Bettenhaus den Maßstäben für 4-Sterne-Hotels genügt, obwohl die Patienten zu 99% ganz normale, gesetzlich Versicherte sind. Sagen Sie uns kurz, Herr Thies, wie groß ist das Krankenhaus? Wie viele Patienten und Personal und was wird behandelt? Der Schwerpunkt ist Orthopädie, ne?
Genau, wir sind auf der einen Seite eine Fachklinik für Orthopädie und beherbergen dann dankenswerterweise auch noch die Professur für Orthopädie der Uniklinik Jena, sind also eine Universitätsorthopädie. Und auf der anderen Seite sind wir ein ganz normales Kreiskrankenhaus der Grund- und Regelversorgung.
Wie viele Betten sind das gleichzeitig?
256 Betten, genau.
Über die besondere Innenarchitektur haben wir schon kurz gesprochen. Und wie Sie sagen, haben Sie jetzt mitten während der Corona-Pandemie auch eröffnet. Wahrscheinlich gibt es auch Features, die noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind.
Ja, leider. Also wir haben wunderschöne Restaurants eingebaut und Piazzen für unsere Patienten. Also Patientenpiazze muss man vielleicht erläutern. Häufig ist es ja so, dass stationäre Patienten das Tablett sozusagen an das Bett serviert bekommen. Und wir hatten so eher die Idee, weil die meisten Patienten ja bei uns am ersten, zweiten postoperativen Tag ja schon sehr mobil sind, zu sagen, Mensch, warum soll denn da jeder für sich sein Essen mümmeln? Geht doch bitte gemeinsam zu einem großen kollektiven Erlebnis irgendwie essen. beschäftigt euch miteinander. Es entlastet ja auch gleichsam unsere Pflegekräfte und genießt das. Und das geht natürlich alles jetzt mit Corona nicht.
Aber kommt ja hoffentlich bald.
Hoffentlich.
Ja. Wenn in so einer Klinik dann alles schöner und großzügiger sein soll und das Essen besser, das kostet ja Geld. Wo sparen Sie? Also inwiefern wirtschaften Sie anders als andere?
Also das, was wir hier einnehmen, ist dasselbe wie alle anderen Krankenhäuser ja auch. Da unterscheiden wir uns von niemandem. Wir versuchen tatsächlich Dinge umzuschichten. Also das, was wir anbieten, ist in Summe vielleicht erst einmal weniger. Also es gibt dann nicht irgendwie 20 oder was weiß ich, 5, 6, 7 unterschiedliche Menüs, sondern tatsächlich erstmal nur 3. Die 3 sind dann aber sehr, sehr sorgfältig ausgewählt, sind dann regional, sind saisonal, versuchen auch über Einkaufsverbünde mit örtlichen Bauern und Erzeugern das sozusagen herzustellen. Aber der Wareneinsatz ist, wie Sie ganz richtig sagen, erheblich höher, ungefähr 2/3 mehr als das, was so üblicherweise eingesetzt wird. Und müssen dann natürlich gucken, wo anders kann ich das dann einsparen. Bei uns ist ein Beispiel zum Beispiel, wir haben eine sehr schlanke Verwaltung, wir haben andere Bereiche, in denen wir versuchen, heftigst zu sparen und kriegen dann aber zugunsten der Patienten andere Dinge sehr gut hin.
Und beim Bau haben Sie wahrscheinlich auch gespart.
Da haben wir uns versucht zu helfen, indem wir halt häufig eher so, ich sage dann immer gerne, in das Hotelregal hineingegriffen haben und nicht so sehr in das Krankenhausregal. Ah. Beispiel Türklinke, die muss antimikrobiell sein und nur Achtung und dies und das und jenes. Und eigentlich muss die Hand ja desinfiziert werden, kurz bevor der Patient berührt wird. Also was machen wir? Wir hängen Desinfektionsmittelspender an das Bettende des Patienten und bitten, also bevor du den Patienten jetzt berührst, jetzt bitte erst deine Hände desinfizieren. Also alles andere dazwischen ist eigentlich ganz normal, ne? Also es reicht eine ganz einfache Türklinke, da brauche ich nichts Besonderes. Und die Fliese muss eben auch nichts Besonderes können. Am Ende muss sie schön sein, toll aussehen, abwischbar sein, desinfizierbar sein und fertig. Und die gibt es eben im Hotelregal viel günstiger und viel schöner und im Krankenhausregal sehr teuer und super, super hässlich.
Das sind jetzt so ein paar Materialbeispiele. Sie haben aber auch zum Beispiel Ihr Ärzte- und Pflegepersonal anders organisiert. Nicht in Stationen, sondern in sogenannten Units. Was macht da den Unterschied?
Also wir haben nur examinierte Pflegekräfte bei uns, gar keine Hilfskräfte mehr. Examinierte Pflegekräfte haben wir einen Betreuungsschlüssel von 1:8. Der bundesweite Durchschnitt liegt, glaube ich, im Moment so bei 1:14. Also eine examinierte Pflegekraft betreut bundesweit 14 Patienten, bei uns eben 8. Diese Units sind nicht Stationen, wo auf einer Station 30 oder 40 oder 50 Patienten liegen und es gibt einen zentralen Stützpunkt, sondern bei uns ist die Unit mitten auf dem Flur und diese Pflegefachkraft sitzt zwischen ihren 8 Patienten sichtbar, ansprechbar, sowohl für ihre Kolleginnen, Therapeuten und Ärzte, aber auch für die Angehörigen der Patienten und aber auch natürlich insbesondere für die Patienten selbst. Das heißt, der Patient, der im Bett liegt, weiß genau, hinter meiner Tür, da sitzt meine für mich zuständige Pflegefachkraft. Ich muss nur die Tür aufmachen und sie ist da.
Aber bei dem Schlüssel kommen Sie ja trotzdem auf fast doppelt so viel Personal pro Patienten oder relativ zur Patientenzahl. Wieso können Sie sich das leisten und andere offenbar nicht?
Also mittlerweile sind ja alle Krankenhäuser in dem Glück, dass Pflege am Bett ja sozusagen 1:1 finanziert wird. Das war eine Entscheidung unseres letzten Bundesgesundheitsministers. Aber wir hatten dieses System ja schon vorher. Und wie haben wir das gemacht? Indem wir rückwärts gewandt, wir nennen das unser, zentrales Ressourcen- und Kapazitätsmanagement, 10 Jahre lang sehr genau geguckt haben, wann sind eigentlich welche Patienten mit welchen Diagnosen genau da. Und haben festgestellt, dass es natürlich saisonale, tägliche Unterschiede gibt. Und haben nach diesen Schwankungen sehr genau angefangen, Personal eben auch einzusetzen, dann, wenn wir sie wirklich brauchen. Also nicht jeden Tag immer gleich viel Personal, obwohl es unterschiedliche Belastungen gibt, sondern entsprechend der Belastung die Menschen eben auch gut einzusetzen. Und somit konnten wir durch diesen, nennen wir es mal Trick, tatsächlich entsprechend der vorhandenen Patienten mit ihren entsprechenden Beschwerden immer die richtigen Menschen mit der richtigen Qualifikation in entsprechend hoher, guter Anzahl für unsere Patienten und Gäste da haben.
Wie finden denn die Ärztinnen und Ärzte ihre Ideen? Denen haben Sie ja zum Beispiel Platz weggenommen zugunsten der Patienten. Oder soviel ich weiß, ist Ihnen auch so eine Art Großraumbüro vorgeschwebt, in denen Chefs und Oberärzte und Manager gemeinsam sitzen, ganz unhierarchisch. Das konnten Sie auch noch nicht durchsetzen.
Genau. Nicht durchsetzen können, am Ende ja auch nicht durchsetzen wollen, weil ich finde, am Ende gehört es ja immer dazu, dass man es miteinander tut, weil man gemeinsam von einer Idee überzeugt ist. Und wenn es nicht reif ist, dann ist es eben noch nicht reif dafür. Und in diesem Fall war dieses Thema noch nicht ausreichend reif. Und das andere ist ja etwas, was, weil wir tatsächlich davon überzeugt sind, ja, man muss Menschen und Mitarbeiter einfach auf die Reise gut mitnehmen. Und das haben wir im wahrsten Sinne des Wortes getan. Diese Unit-Struktur zum Beispiel, die haben wir in den Niederlanden zum ersten Mal gesehen. Da sind wir also mit einem ganzen Bus dahin gereist. Unterschiedliche Berufsgruppen, aber insbesondere eben auch Pflegekräfte, und haben sie dort einen Tag lang in einer Klinik mal mitarbeiten lassen und haben dann danach gefragt, so, was von all dem, was ihr hier erlebt habt, fandet ihr gut, fandet ihr nicht so toll, und was von dem, was ihr hier gesehen habt, würdet ihr gerne mitnehmen und was davon eben auch nicht. Und dort haben sich dann eben unsere Mitarbeiter dafür entschieden, nee, wir wollen eigentlich fast alles hier mitnehmen. Und das haben wir dann getan und in Holz und Beton und Trockenbau am Ende des Tages gegossen und dann auch tatsächlich ein- und umgebaut.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Herr Thies, dass Sie sich auch über die Grenzen hinaus umgeguckt haben nach guten Ideen und wie anderswo Krankenhaus gedacht wird. Von Holland bis Italien und von Kalifornien bis Vietnam waren Sie unterwegs. Was war besonders inspirierend, so als Beispiel? Welche Ideen haben Sie mitgenommen?
Also ich finde eigentlich das Schönste immer wieder ganz nah an unseren Landesgrenzen in den Niederlanden und in Dänemark, weil wir dort für viele, viele Dinge eigentlich sehr schlichte Beispiele so sehen, wie man Krankenhaus, Gesundheitswesen sehr elegant und sehr einfach und ganz pragmatisch löst, wo ich dann immer wieder so faszinierend davor stand und auch heute immer wieder noch davor stehe und sage, ja, warum machen wir das nicht eigentlich so?
Ne? Und zum Beispiel?
Ja, dieses mit der Pflege, ne? Dieses, wo ich sage, ja, warum müssen wir uns immer zurückziehen in irgendwelche Aufenthaltsräume und warum sind wir nicht einfach zwischen unseren Patienten ansprechbar, sichtbar? Da auf einem Flur in einem Krankenhaus, das sah aus der Flur wie ein Wohnzimmer, wo die Patienten gar nicht mehr in ihren Zimmern waren, sondern plötzlich gemeinsam mit den Pflegekräften auf einem Krankenhausflur wie in einem Wohnzimmer gemeinschaftlich sich aufgehalten haben.
So. Aber sagt dann die Pflegekraft nicht, weil ich halt zwischendurch gern mal meine Ruhe hätte?
Naja, dafür gibt's ja dann eine gesetzliche Pause und dann verlässt sie in der gesetzlichen Pause, so wie bei uns ja jetzt auch, dann einfach ihre Station und hat dort einen super wertschätzenden, also bei uns ist es jetzt so, Restaurant oder geht spazieren oder macht was auch immer, aber sie wird ja erstmal dafür gezahlt, dass sie 8 Stunden sich mit dem Patienten beschäftigt. So, und wenn sie das in einer super tollen, entspannten Atmosphäre eben machen kann, wo nicht dauernd die Klingel schreit und der Kollege brüllt, sondern sie sich eben mit ihren, in den Niederlanden 6, bei uns jetzt 8, was ja schon ein super toller Schlüssel ist, einfach total entspannt mit ihren Patienten beschäftigen kann. Ja, was wünschen wir uns denn mehr? Das gibt ihr ja auch ihre Berufung zurück. Deswegen hat sie sich ja für diesen Beruf ja auch mal entschieden. Nicht Dokumentarassistentin zu sein, hin und her zu flitzen, sondern tatsächlich sich ihren Patienten wieder zu widmen. Ne?
In Holland oder Dänemark gibt es auch viel weniger Krankenhausbetten in Relation zur Bevölkerung als bei uns, nicht zuletzt, weil man da mehr auf Prävention setzt. Wie sieht das praktisch aus und wieso können die das und wir nicht?
Prävention fängt ja sehr, sehr früh an. Also da wird im Kindergarten trainiert, wie putze ich mir richtig die Zähne, wie ernähre ich mich, wie wächst eigentlich was. Das zieht sich durch die Schulen durch, bis hinein ins Arbeitsleben. Da werden Arbeitgeber ja teilweise dafür prämiert, gesunde Arbeitszeitmodelle einführen. Der Arbeitgeberbeitrag Krankenkasse senkt sich durch gesunde Kost in den Kantinen, durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf und so weiter und so fort. Da gibt es völlig andere Denkansätze, aber eben auch, weil versucht wird, alles zu tun, um möglichst viel Medizin eben auch ambulant zu erledigen und eben nicht in einer doppelten Facharztstruktur, wie wir es ja in Deutschland haben. Also es gibt den niedergelassenen Gynäkologen und dann den stationären Gynäkologen, sondern es gibt eben nur einen Facharzt und der erbringt erstmal eine gynäkologische Leistung. Zunächst immer ambulant, versucht alles ambulant zu tun und wenn es nicht anders geht, ist es derselbe Gynäkologe oder Orthopäde, der dann eben auch stationär tätig wird. So, und er ist eben an der Klinik, er bringt dort immer erstmal primär ambulante Leistung und wenn es sein muss, ist es derselbe Mensch, ohne neue Diagnostik, ohne neue Aufnahme, ohne Bruch im System, der dann eben gleich in der Klinik ist und dort denselben Menschen weiter behandelt.
Ein großer Kritikpunkt bei uns ist ja, dass man bei den Krankenhäusern sagt, da steht der betriebswirtschaftliche Profit im Mittelpunkt und nicht das Wohl des Patienten, mit der Folge, dass die Patienten nicht so gut versorgt seien, dass die Ärzte und Ärztinnen überlastet und frustriert sind und dass das Pflegepersonal davonläuft. Sie sagen, wir brauchen einen totalen Systemwechsel. Wo wird man denn anfangen können? Denn man kann ja nicht von heute auf morgen alles komplett anders machen.
Ich würde noch mal gerne anders anfangen, weil wir sind so weltweit gesehen das drittteuerste Gesundheitswesen. Also das heißt, ne, nach den Staaten, nach der Schweiz kommt ja schon Deutschland. Das heißt, wir haben ja unendlich viel Geld in unserem System. Und wenn man jetzt gleich diese zwei Länder nochmal sieht, also Dänemark, da kostet deren Gesundheitswesen einfach mal die Hälfte. Und bei den Niederländern kostet es ein Drittel von unserem Gesundheitswesen. Ne? So. Und dabei im Sinne von Volksgesundheit, also wie effizient und effektiv ist deren Gesundheitswesen, sind die ja erheblich gesünder, beide Länder, als das, was es so bei uns hinten rauskommt.
Wo fließt überflüssiges Geld hin? Bei uns offenbar?
Ja, in diesen ganzen Apparatur-Klapperadatsch, den wir da so über die Jahrzehnte aufgebaut haben. Und bei der Frage, ich komme ja gerne nochmal zurück, wo ansetzen, da denke ich mir manchmal, warum kopieren wir jetzt nicht mal eins dieser beiden Systeme? Und dann können wir ja so typisch deutsch, also die sind ja beide extrem erfolgreicher als unseres. Lass uns doch einfach mal Copy und Paste machen. Und danach kann man ja dann typisch deutsch sagen, und wie können wir es dann vielleicht noch besser machen als die? So im Sinne der Weltgesundheitsorganisation, die machen so ein Ranking, Volksgesundheit. Wer ist da einer der Besten? Da changieren ja diese Länder immer ganz weit oben und wir sind noch nicht mal unter den Top Ten weltweit, ne? Sind aber eins der teuersten Systeme weltweit. Dann sage ich, ja komm, dann lasst uns das doch erstmal kopieren. Einfach eins zu eins das, eins von den beiden oder ein Mix aus diesen beiden übernehmen. Dann sind wir ja schon unendlich viel weiter. Sparen Beiträge, wir brauchen alle Menschen, niemand wird dabei groß arbeitslos und haben einfach ein super erfolgreiches System.
Nun sind Sie ja auf allen Ebenen dieses Systems viel unterwegs. Sie sprechen mit anderen Klinikmanagements, Sie sprechen mit Ärzten, Sie sprechen auch mit der Politik. Auf was für Reaktionen stoßen Sie, wenn Sie mit Ihren Ideen kommen? Rennen Sie offene Türen ein oder ist da viel Skepsis?
Also es ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Also hinter vorgehaltener Hand, glaube ich, fast überall Zustimmung. Ich glaube, wir sind so in einem Zustand und ich glaube auch jeder sagt ja, hier muss sich wirklich was ändern. Ich glaube, es ist so, momentan erlebe ich eher so eine fast abwartende Haltung, wo wer traut sich als Erster anzufangen? Das ist so der Zustand, den ich erlebe. Natürlich ist jeder Stakeholder dabei. Was heißt das so ein bisschen für mich? Was verliere ich dabei? Aber ich glaube, die Erkenntnis, dass wir hier dringend was tun müssen, die ist, glaube ich, allgemein hin da. Ich glaube, was uns allen noch ein bisschen fehlt, vielleicht auch den Menschen, ist so dieses klare Bild. Was heißt denn das dann für mich, also den Bürger, die Bürgerin, wie konkret sieht denn das dann für mich aus? Wo gehe ich dann zum Hausarzt? Wo ist dann der Facharzt? Wie viel niedriger ist dann eigentlich mein Beitrag? Was passiert mit mir im Notfall? Und ich glaube, das ist uns allen gemeinsam, vielleicht auch mir, bis heute noch nicht ausreichend gut gelungen, dieses Bild für die Menschen so gut zu skizzieren, dass jeder sich dann in diesem möglicherweise neuen System gut sieht.
Wessen Aufgabe wäre das?
Ja, ich glaube, das ist schon eine Aufgabe von uns allen. Ne? Also von mir mal angefangen. Ich habe es ja im Kleinen mit unserem kleinen Krankenhaus da probiert, zu sagen, guck mal, geht doch. Ne? Also das Ganze auch mal in schön und in elegant und dennoch bezahlbar hinzukriegen und erfolgreich, ja medizinisch insbesondere auch erfolgreich, unser kleiner Beitrag da in Eisenberg. Aber Politik kann das tun, ne? Verbände können das tun, Berufsgruppen können das tun, ne? Fachschaften und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir diskutieren das ja immer so negativ. Krankenhäuser schließen klingt erschreckend. Dann denkt man immer, oh Gott, und wer versorgt mich dann? Also wir haben ja diese deutsche Gabe, es immer so gleich kaputt zu reden, ne? Oder das Vergütungssystem ist schuld oder der ist schuld. Wir reden ja auch immer so gerne, wer ist daran schuld. Ja, wir können ja auch einfach sagen, es ist, wie es ist. Ist ja jetzt egal, wer daran schuld ist. Aber wie könnte denn das bessere System für uns aussehen? Und dann lasst es uns doch einfach mal machen. Also das ist so das, wofür ich gerne werben wollen würde. Und ich glaube, natürlich macht Veränderung Angst und deswegen, glaube ich, haben wir schon gemeinschaftlich die Aufgabe, inklusive Medien, und danke für diesen Platz ja jetzt auch, einfach mal zu skizzieren, wie sieht's denn dann aus? Weil es ist eigentlich nur ein Gewinn für alle, den wir dann haben.
David Ruben-Thies ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem, Klinikmanager und selbsternannter Healthcare-Evoluzer und aufgewachsen in Italien, Herr Thies. Wo genau und wann und wie?
Das war in Florenz, bin ich ein paar Jahre, oder musste ich da leben. Mein Vater hatte da einen Job am Deutschen Kunsthistorischen Institut. Von meinem 9. bis 13., 14. Lebensjahr. Genau, also so 4 Jahre und dann hatte ich ja noch nichts zu entscheiden und nichts zu melden, also musste ich da mit. Ja, und eigentlich war es ein großes Glück, weil ich ja mit ja die Chance hatte, irgendwie mal eine ganz andere Kultur kennenzulernen. Und da ist dann irgendwie leider oder zum Glück auch ganz viel hängen geblieben.
Sie waren ursprünglich Krankenpfleger dann, also beruflich, in München und haben dann noch ein BWL-Studium draufgesattelt und sind schließlich dann ins Management gewechselt, auf die andere Seite sozusagen. Wie kam das?
Krankenpflege fand ich eigentlich einen tollen Job. Ich habe den sehr gerne gemacht. Und habe aber damals schon so viele Dinge gesehen, wo ich mich mal gefragt habe, warum muss das so sein? Können wir das jetzt nicht mal ändern? So, und dann bin ich relativ zügig immer wieder an irgendwelche Grenzen gestoßen. So, ne? Die hatten irgendwie was mit Managern und Etagen oben drüber zu tun. Und dann war ich viele Jahre noch erst in der Interessensvertretung, also so Betriebsrat und Gewerkschaft. Mhm. Habe dann aber auch immer nur gesehen, naja, mehr als dagegen sein und motzen und schimpfen und ne, so protestieren. Aber so richtig was bewegen kannst du auch nicht. Also war klar, ne, wenn ich was gestalten will, dann muss ich irgendwie auf die andere Seite. Naja, also das war so immer der Drang, der mich da bewegt hat. Ne?
Ja, Sie sind offenbar jemand, der sich mit einem mangelhaften Status quo nicht abfindet, sondern immer nach Lösungen sucht und die dann auch realisieren will. Woher kommt das?
Ich finde so Meckern einfach fürchterlich schlimm. Mhm. Ich mag so rumsitzen und meckern, das mag ich so irgendwie nicht, sondern dann gerne gleich gucken. Ja, lass uns das halt mal ausprobieren. Ja.
Es gibt über dieses Eisenberger Klinikprojekt, über das wir sprachen, auch einen Dokumentarfilm, der aktuell in manchen Programmkinos läuft, 4 Sterne plus. Also nach Ihren Patienten, Hotelambitionen. Wie war das, sich 4 Jahre lang von Kameras begleiten zu lassen?
Zum Glück sind die zwei sehr achtsam gewesen. Und ich habe sie irgendwann gar nicht mehr gemerkt. Oder wir im gesamten Krankenhaus haben sie gar nicht mehr gemerkt. So, die haben das sehr respektvoll gemacht. Irgendeiner hat mal gesagt, die waren wie so eine Art Zimmerpflanze. Und dann hat sie gar nicht gemerkt.
Und gleichzeitig fanden Sie es wahrscheinlich auch gut, dass Sie so mehr Öffentlichkeit erzeugen konnten für Ihre Ideen. Man sieht Sie dann im Film viele, viele Gespräche führen und diesen Bau vorantreiben und für Ihre Ideen eben werben bei Kollegen und Funktionären und Gesundheitspolitikern. Dieses kommunikative Element und dieses Trommeln, macht Ihnen das Spaß?
Ja, es macht mir Spaß, aber vor allem, glaube ich, macht es mir Spaß, für eine Idee zu brennen einfach. Also ich mache das ja wirklich aus einer großen Lust heraus. Vielleicht auch manchmal einfach ein Stück besessen bin, zu sagen, Mensch, das muss doch irgendwie auch besser gehen. Und ich habe einfach Lust an dem, was ich da tue.
Welche Erlebnisse oder Begegnungen oder Hürden beim Klinikprojekt waren die schwersten oder höchsten oder härtesten, von denen Sie sich nicht entmutigen lassen durften?
Ich glaube, da habe ich was so Hürden angeht, eine große Fähigkeit, das dann auch alles ganz schnell wieder zu verdrängen. Und sehe dann immer eher diejenigen, die wieder neu vor mir liegen. Ne? Also so, die sehe ich und dann gucke ich sie mir eher an und sage, wie kriege ich dich jetzt da wieder weg? Also diese nächste Hürde da.
Ja.
Aber so, die in der Vergangenheit, nö, die sind ja dann erledigt. Ne?
Aber es ist auf jeden Fall und war ein Projekt, das einen mit Haut und Haaren vereinnahmt. Ich meine, Sie haben auch Familie. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
Ja, ganz gut. Also A, ist meine Frau auch eine Besessene auf ihre Art und Weise. Also insofern hat sie da vollstes Verständnis, ne? Kommt so aus dem Leistungssport. Und zum Glück schaffe ich es dann wenigstens, mir dann wirklich die Wochenenden komplett frei zu halten. Mhm. Und meinen Wahnsinn dann nur so von Montag bis Freitag komplett zu fahren. Und wenigstens die Wochenfremden mir dann freizuhalten. Wenn schon nicht die Tage und die Nächte, ja.
Aber Sie waren dann am Ende dieses Bauprojekts schon auch ausgelaugt und haben sich ein 6-monatiges Sabbatical gegönnt. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, dann dieses Projekt wirklich loszulassen und für eine Weile alles zu delegieren?
Ganz ehrlich, überhaupt nicht schwer. Also ich war überrascht, wie leicht es mir gefallen ist, loszulassen, auch abzugeben. Und ich finde, es ist auch eine sehr gesunde Erfahrung, selbst zu erleben, wie schön es ist, ersetzbar zu sein. Dass es ohne ein Jahr auch weitergeht. Und das finde ich eine sehr heilsame Erfahrung, die kann ich nur jedem empfehlen.
Sie waren in der Toskana in diesem halben Jahr, da haben Sie ein Haus. Wie haben Sie da Ihre Zeit verbracht dann?
Mit Olivenbäumchen schneiden, Acker umgraben, Haus aufräumen, also ganz banale Dinge. So.
Aber Sie haben trotzdem über das Krankenhaus der Zukunft nachgedacht,
Nein,
oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich war wirklich einfach nur mal weg.
SWR 2 Tandem, heute mit dem Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg, David Ruben Thies. Sie haben vorhin geschildert, Herr Thies, wie unser Gesundheitssystem doch recht teuer ist und dafür eigentlich viel besser sein könnte und dass man über viele Dinge neu nachdenken müsste, so allmählich. Ich würde da gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also würden Sie denn erstmal sagen, die Dinge sind oder kommen in Bewegung? Wir leben in einer Zeit, in der sich was ändert im Krankenhauswesen oder im Gesundheitssystem?
Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Es ist so eher diese grundsätzliche Erkenntnis, so kann es nicht weitergehen. Das ist, glaube ich, angekommen. Spätestens mit der Corona-Krise, die ja einiges aufgedeckt hat, wie gut wir eben nicht sind, das hat sich ja ganz gut gezeigt. Aber ich glaube, es ist eher eine höhere Verzweiflung darüber da, wie denn nun genau.
Woran denken Sie denn in erster Linie, wenn Sie sagen, so kann es nicht weitergehen?
Es ist zu teuer, zu ineffizient und dass wir es wirklich ganzheitlich anfassen müssen. Also es kann nicht nur sein, dass wir nur die Krankenhäuser überdenken oder nur das Vergütungssystem oder nur doppelte Facharztstruktur. Das eine hängt eben mit dem anderen wunderbar zusammen und deswegen gehört es eben ganzheitlich auch betrachtet und bewertet und ich glaube, wir müssen da gar nicht das Rad so sehr neu erfinden. Deswegen ist ja tatsächlich meine Empfehlung, lass uns einfach vorhandene Systeme, die es ja auf dieser Welt schon gibt, nochmal ansehen und sagen, welches oder eine Kombination aus welchen würde denn am besten zu uns passen und die einfach mal nehmen und diese umsetzen und einfach mal anfangen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir haben tolle Wissenschaftler, tolle Ärzte, tolle Pflegekräfte, aber wir verheizen diese Menschen mittlerweile. Und ich glaube, die wertvollste Ressource, die wir haben, sind die in diesem Gesundheitswesen tätigen Menschen. Und die verheizen wir wirklich schwerst. Und ich glaube, mindestens denen sind wir es schuldig, dass wir da jetzt echt mal anfangen, loszulegen.
Aber wo fängt man denn an? Also wenn zum Beispiel bei uns das System der Honorierung halt dazu führt, dass zum Beispiel im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mehr operiert wird oder mehr künstliche Knie- oder Hüftgelenke eingesetzt werden, obwohl die deutschen Hüften und Knie nicht labiler sind als die dänischen. Wo fängt man an? Weil da verdient ja auch jemand dran. Da kann man ja nicht einfach sagen, wir machen das jetzt nicht mehr.
Ja, das Bizarre ist ja, dass ja bei der Klinik selbst kommt ja im weltweiten Vergleich, also der entwickelten Länder, kommt ja für das Knie und die Hüfte am wenigsten an im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Bei uns kommt jetzt, glaube ich, für eine Knie-Endoprothese, Hüftendoprothese an die ungefähr 8.000 Euro an. So, in der Schweiz kommt ungefähr das Dreifache an, in Italien das eine ähnliche Summe, in Tschechien selbst das Doppelte und so weiter und so fort. Das heißt, bei demjenigen, der die Leistung heute in Deutschland erbringt, kommt eigentlich unendlich wenig Geld an. So, und das ist das eigentlich Bizarre dabei. Wo landet dieses ganze Geld? So, und wenn wir einfach anfangen, das ganz von vorne mal zu durchdenken, Hausärzt braucht es, die braucht es immer und sie zu Lotsen des Systems zu machen, ist absolut richtig und das macht auch die ganze Welt. Aber in der nächsten Stufe bei den Fachärzten, genau da geht es ja los, diese doppelte Facharztstruktur ist etwas, das leisten sich nur noch 3 Länder auf der Welt, nämlich Deutschland, Österreich und die Schweiz. So, und das wäre das allererste, was ich tatsächlich in Frage stellen würde, das dahinterstehende System der Kassenärztlichen Vereinigung, davon haben wir 17 Stück in Deutschland, bräuchte man somit auch nicht mehr. Also Copy und Paste tatsächlich von allen Ländern dieser Welt. Dann die Ansiedlung von Kliniken, sie zu bündeln, die hohen Spezialisierungen sozusagen, die wir ja alle haben, die Kompetenzen so zusammenzufahren, dass wir nicht in jedem Krankenhaus alle Leistungen mehr anbieten. Das führt natürlich zu einer Reduzierung von Kliniken und Klinikbetten, Aber es steigert natürlich unendlich die Qualität zugunsten der Patienten. Das wiederum erweitert natürlich die Fahrstrecken. Also muss man darüber nachdenken, wie kriegen wir dann die Patienten, die es jetzt weiter haben, wiederum besser und schneller dann über diese größeren Strecken. Also muss man über ein völlig anderes Rettungswesen natürlich nachdenken und so weiter und so fort. Also das waren jetzt einfach nur ein paar Beispiele. Aber wir haben damit ja viele Dinge gleichzeitig gelöst. Nämlich Pflegefachkräftemangel, den wir ja haben. Was die Köpfe angeht, haben wir ja ganz viele Fachkräfte da. Aber so wie wir jetzt gerade unser Gesundheitswesen aufgebaut haben, tausende von Einrichtungen, fehlt pro Einrichtung, fehlen uns die Leute. Aber in Summe haben wir unendlich viele da. Also müssen wir sie nur besser und schlauer einsetzen.
Welche nächste Amtshandlung würden Sie sich von Gesundheitsminister Lauterbach wünschen?
Sich dieses Themas wirklich in Gänze anzunehmen. Und eigentlich ist er ja dafür bestens qualifiziert. Er ist Gesundheitsökonom. Er hat genau dieses Thema studiert. Er bringt eigentlich alle Voraussetzungen und Fähigkeiten mit. Er ist jahrelang in diesem, sagen wir mal, Politikstall ausreichend gut unterwegs. Er kennt alle Beteiligten, er kennt alle Interessen. Er bringt formal alles mit. Am Ende ist er nicht alleine. Es ist eine gemeinsame Initiative zwischen den Ländern und des Bundes. Aber auch da braucht es dieses föderale System meines Erachtens nein. Es ist eher schädlich für die große Reformdebatte. Es muss eigentlich eine große nationale Aufgabe sein. Und da hilft die föderale Struktur, wie wir sie jetzt haben, niemandem mehr. Also auch das ganze Thema Landeskrankenhausplanung macht so, wie sie jetzt sind, auf Landesebene überhaupt gar keinen Sinn, weil da denkt jeder nur wieder in seinen kleinen Grenzen. Und was ist mit den ganzen Regionen zwischen Landesgrenzen hinweg? Also macht keinen Sinn. Das muss tatsächlich eine große nationale Aufgabe werden.
Die klingt fast erdrückend groß und kompliziert. Gleichzeitig haben Sie zumindest in Ihrem kleinen Bereich versucht, sich dem Traumkrankenhaus zu nähern. Sie haben schon gesagt, es ist noch nicht für alles die Zeit reif. Das heißt, was sind so die nächsten Schritte oder der nächste Schritt, der nächste Plan für die Waldkliniken Eisenberg, was Sie verbessern oder realisieren wollen?
Na, wir haben jetzt erstmal die nächste kleine, große, riesige Baustelle. Wir bauen jetzt gerade noch eine Reha-Klinik für unsere Gäste direkt nebendran, sodass wir sozusagen orthopädisch Vollversorger, Komplettanbieter sind, also von ambulant bis zur Reha, bis Sanitätshaus sozusagen alles haben. Und natürlich so diese ganzen kleinen Unterstützer für unsere Mitarbeiter, um ihnen noch mehr Berufung zurückzugeben. Also diese ganzen administrativen Belastungen, die wir ja tagtäglich haben durch noch mehr Dokumentation, dies, das, jenes. Wer auch immer sich das teilweise immer alles ausdenkt, viel zu viel, fragen wir uns natürlich, wie können wir mit Digitalisierung da unsere Mitarbeiter noch mehr entlasten? Das sind immer wieder Fragestellungen. Wie können wir Prozesse, Abläufe so gestalten, dass sie für den Patienten noch einfacher, noch verständlicher werden? Wie können wir ihnen dieses On- und Offboarding, wie wir es nennen, also sozusagen den Auf- und Entlastprozess so gestalten, dass da weniger Fehler passieren, ne? Dass er schlanker ist, dass er eleganter für den Patienten ist und wir aber sozusagen uns auch von administrativem Kram entlasten. Also ich glaube, wir haben viele, viele Baustellen noch bei uns und auch wir sind ja erst ganz am Anfang der Reise.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei weiterhin und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke.
SWR 2 Tandem mit David Ruben-Thies. Die Redaktion hatte Nadja Ode und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.